Guten Morgen, Herr Beisenherz, was sind das für Unterstellungen? Es ist Montag früh.
Dir da irgendwie etwa so eine gewisse Gereiztheit oder Impulsivität, genau.
Impulsivität.
Impulsive Menschen kennen keine Grenzen.
Welchen Fernsehmoment habe ich jetzt schon wieder verpasst?
Ja, das ist der Deichkind-Song.
Also das weiß ich, aber davor?
Nö, den an. Was denn? Gibt kein Fernsehmoment.
Nein?
Nö.
Ich kann nur von der Frankfurter Buchmesse aus sagen, alle Schreiber sind auf einem Dennis-Turnier, nämlich Dennis Scheck gesehen.
Eieiei.
Verstehst du? Mhm.
Gut, dass du den gleich direkt nochmal hinten dran erklärst.
Das magst du, ne?
Das magst du
besonders, wenn man Witze erklärt.
Ja, wer mag das denn? Niemand mag das.
Scheck ist der aus Leverkusen, ne?
Das
genau,
ist der aus Leverkusen,
ist,
ja.
Dennis Scheck, acht Saisontore.
Ja.
Druckfrisch.
Apropos Scheck, wir haben heute gar keine Werbung vorweg, weil wir haben gestern bei Twitter, hatte sich ein Hörer beschwert, dass wir prozentual gesehen zur Gesamtlänge recht viel Werbung drin haben und wir sind ja der bürgernahe Podcast, also haben wir gesagt, wir verzichten sofort auf das Geld und gibt keine Werbung an dieser Stelle. Und das finde ich gut. Dabei hätte ich gerne erzählt, dass ich seit ein paar Tagen mir immer morgens Athletic Greens reinrühre, ja. Und weil ich natürlich, ich meine, eine Firma, die halt einfach über 10 Jahre hinweg ungefähr 70 Mal die Rezeptur verbessert, da muss ja wohl was dahinter sein. Und so wie ich am Wochenende Fußball gespielt habe, möchte ich mal behaupten, ich merke schon, abgesehen davon, Gras fressen, wenn man sieht, welche Farbe Athletic Greens hat, dann ist es wahrscheinlich Gras trinken, was ich gerade mache. Wobei das wirklich gut schmeckt. Es schmeckt sogar sehr gut.
Ich stell mir Felix Magath oder einen anderen archetypischen Trainer vor, der wirklich in die Kabine kommt und sagt, heute müsst ihr Gras trinken. Männers, heute müsst ihr Gras trinken.
Und kommt dann aber mit so einem Tablett mit so 30 Smoothies, mit so grünen an. Die Spiele müssen Gras trinken. So, und kommt dann und gibt denen dann allen da so einen riesen Shake.
Aber ich habe die Bilder gesehen vom Knacki. Du warst wieder mit Onur spielen.
Ja.
Onur sieht natürlich mit seinem Afro mittlerweile auch aus, als würde er Athletic Greens saufen aus dem Pitcher. Ne?
Das ist absolut richtig. Ja, das war herrlich. Das war, wir sind ja ein Fußball-Podcast, vor allen Dingen auch gehört von Menschen, die ja das persönliche Auftreten auf dem Platz ja noch schätzen. Und es ist natürlich herrlich, im Herbst nochmal auf so einen Rasenplatz zu gehen, wenn es schon so leicht nach Herbst riecht, so das Laub und das Gras, und du dann nochmal so dann über diesen Platz rennst. Ist ja wahrscheinlich das letzte Mal in diesem Jahr, dass die Rasenplätze noch offen sind, weil Mike als alter Fußballer weiß ja, wenn über Nacht es friert, dann wird der Rasen ja so matschig und dann heißt es irgendwann so Feierabend, Freunde. Bisschen schade, weil jetzt beginnt natürlich wieder diese unglaubliche Kackzeit, wo man dann bei Eisregen über irgendwelche Kunstrasenplätze rennt.
Habt ihr gar keine Wintergreens?
In
Castrop-Rauxel, ne?
Ja. Ich glaube, das fehlende Wintergreen ist das große Handicap in Castrop-Rauxel.
Ja. Ja,
ich bin ja deshalb, weil jetzt sozusagen die nasse und kalte Jahreszeit beginnt, bin ich Freitag losgegangen und habe mir das erste Mal seit 5 Jahren neue Schuhe gekauft, weil meine Mundial-Team, ich trage ja immer nur Adidas Mundial-Team, weil die einfach am besten zu meinem Fuß auch passen.
Ja.
Und die hatten mittlerweile, habe ich die so zerschlissen, unter anderem auch auf dem Knacki, dass ich so an der Seite so ein 4 bis 6 Zentimeter langen Riss beziehungsweise Loch hatte.
Ja.
Und jetzt war es mal wieder Zeit für neue Schuhe, denn heute Abend spiele ich mit der Autorenmannschaft, sofern das Spiel nicht noch abgesagt wird, gegen die Grünen. Also auch wir beginnen unsere Koalitionsverhandlungen.
Immer alle los, Alter!
Entschuldigung bitte, weiß ich auch nicht, wo das jetzt herkam.
Und ganz kurz noch, um beim Thema Schuhe zu bleiben. Und
hast
um
mal Schuhpassion, hast du neue
genau,
Schuhe?
Mike, wie lustig Mike, du bist, genau das wollte ich sagen. Lukas Vogelsang ist mittlerweile ein derartiger Edelkicker, der kauft sogar seine Fußballschuhe bei Schuhpassion.
Ja, und jetzt pass auf, der Witz ist, dass ich tatsächlich erst Fußballschuhe kaufen mal und danach noch bei unseren Freunden von Schuhpassion, die nicht mehr Schuhpassion heißen.
Ach was?
Sondern, jetzt pass auf, die heißen jetzt Henry Stevens.
Okay.
Also Henry wie Henri,
ja.
Thierry Henry.
Ist das der Bruder von Hüb Stevens?
Genau, und Stevens wie Hüb Stevens. Henry Stevens in einem Wort.de. Da kann man jetzt mal gucken, wenn der Papa schön neue Galoschen braucht für den Herbst.
Als sich Lukas zum Spiel mit der Autorennationalmannschaft Budapest mit Stollen gekauft.
Ja,
das ist eine Vorstellung.
Ich das wäre so ein geiler Schuh.
Ehrlich,
so ein Budapester mit Stollen. Sensationell.
Ehrlich, das kommt sowieso bald. Irgendwann kommt das so eine Lanzstiefelette, aber dann hat man mit Stollen.
Ist dir eigentlich aufgefallen, dass ich, du hast mich ja influenced, ne?
Ja.
Ich war nicht am Samstag,
ja.
War ich in Bielefeld,
ja.
Und habe gefrühstückt bei Label Kitchen. Das ist ein Mix aus Modehaus und.
Ja, nee, klingt jetzt schon sehr, sehr gut.
Ja, und man kann sensationell in Bielefeld dort frühstücken. Und okay. Ich habe eine Acai-Bowle.
Das stimmt,
gegessen.
Ja. War ja. Sie denn so gut, wie sie ist, wenn man sie sich selber mit den Produkten von Koro macht?
Woher soll er das denn wissen?
Das werde ich als nächstes. Sie ja. War schon sehr gut, aber wenn du sagst, dass ja. Koro noch viel bessere Zutaten für ja. Die Acai-Bowle hat,
das ist richtig.
Dann werde ich da mal einkaufen.
Fällt dir eigentlich etwas an mir auf? Lukas kann es ja leider nicht sehen. Siehst du eigentlich, was ich hier gerade trage?
Ist das Tiger of Sweden von
Nein, Elfens? Nein. Das ist die Original. Julian Nagelsmann Jacke.
Ah.
Das ist doch die Jacke, die Julian Nagelsmann irgendwann vor 5 Wochen trug und ich noch mich beschwerte und sagte, was ist denn jetzt, also das ist das erste Mal, dass Julian Nagelsmann etwas Geschmackvolles trägt. Woraufhin, also.
Ich stelle mir natürlich nach diesen Longboard-Bildern
ja.
Gerade vor, wie du auf so einem Longboard fährst und das ist natürlich so eine rote Jacke, wie sie Michael J. Fox in Zurück in die Zukunft.
So.
Weißt du, so, du kommst auf dem Longboard angerollt und hast diese rote Cyberpunk-Jacke.
Ja, so rostrot und sagen wir mal seriös. Also gerade für die Verhältnisse von Nagelsmann war es ausgesprochen seriös. Und Kai Psotta hatte mir die Jacke geschickt, netterweise. Weil er ja sehr engen Kontakt zu Nagelsmann. Vielleicht konnte Nagelsmann sich auch nicht wehren, weil er gerade mit Corona flach liegt und hat Kai Psotta gesagt, so jetzt, wo hast du denn diese Jacke? Und Nagelsmann schrie noch so, nein, das ist meine Lieblingsjacke. Und dann sagte er, ja, dann komm doch, wenn du was willst. So, kannst ja nicht mal aufstehen. So.
Mir hat er nur sein Buch geschickt. Da siehst du mal den Unterschied. Ja. Dir schickt er eine Jacke und
das Buch.
Und aber der weiß halt, dass Micky Beisenherz ein oberflächlicher Penner ist und richtig. Du einfach ein Intellektueller, dem man auch mal ein Buch schicken muss. Ist ja, einfach so. Ist
richtig.
Aber zwei Dinge. Nach diesen 7 Minuten ist klar, dass jener Twitter-User, ja, der uns geschrieben hat, sich längst entleibt hat.
Ja.
Also er liegt jetzt wahrscheinlich, liegt irgendwo auf dem Küchenboden.
In Embryonalstellung.
Und auf dem Küchenboden. Folgendes. Wenn Nagelsmann jetzt mit dieser Jacke, aber eben auch mit dieser wahrscheinlich schon überstandenen Corona-Infektion in seiner Küche sitzt, aus der er ja irgendwie ein Lagezentrum gemacht hat. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie bei die Brücke damals bei Captain Kirk, bei Raumschiff Enterprise. Er sitzt in dieser Küche und dirigiert die beste Mannschaft Deutschlands von dort aus. Ja?
Ja.
Das hat aber auch einen Nebeneffekt. Erinnert ihr euch, dass wir immer gesagt haben, die Bayern könnten auch von Peter Neururer trainiert werden? Ich finde, seit einer Woche ist das der klare Beweis erbracht für diese These, der Trainer der Bayern ist im Moment Dino Topmöller. Also, ja. Also wenn Dino Topmöller die Bayern coachen kann und sozusagen aus dem Hintergrund, das ist ja so ein bisschen, Micky, der sich ja in den 80ern und 90ern sehr gut auskennt, was Serien angeht, wie heißt denn nochmal der Typ, der in dem Van sitzt oder beziehungsweise in diesem LKW, dieser Weißhaarige, der Knight Rider, bei Knight Rider hinten.
Ach so, du meinst
Devin.
Devin Miles. Ja, genau, Devin Miles von der Knight Foundation.
Genau, ich stelle mir im Moment Julian Nagelsmann, also in diesem Bild ist Dino Topmöller, ist Michael Knight.
Ja.
Und Julian Nagelsmann in seiner Küche ist Devin Miles. Also so stelle ich mir das vor, das ist ja ferngesteuert. Ne?
Ja, aber dann warte ich aber jetzt, wenn wir schon bei Knight Rider sind, dann warte ich aber natürlich auch noch auf den Moment, als plötzlich Garth Knight auftaucht, der böse Zwilling von Michael Knight, was ja einfach nur David Hasselhoff mit einem angeklebten Schnauzer war. Das ist wirklich ein absolut, wirklich, und in den 80ern habe ich so etwas unkritisch geguckt und dachte auch noch über das geniale Spiel von David Hasselhoff nach, wie er diesen sinisteren Garth Knight spielt. Das ist wirklich unfassbar.
Das gibt es nur noch zweimal in anderen Serien. Das gibt es unter anderem bei Alle unter einem Dach, wenn aus Steve Urkel Stefan Urkel wird.
Stimmt, ja.
Und auch mittlerweile zweite Staffel Ted Lasso. Wenn er in die Zone kommt und dann wie Banner bei Hulk plötzlich verschwindet und dann ist er Led Tasso.
Oh mein Gott.
Ja.
Okay, verstehe. Naja gut, ist ja toll. Eine einzige Sache möchte ich noch kurz, um dann vielleicht mal nochmal zum Fußball zurückzukehren, wenn wir da jemals schon waren. Habt ihr das, das ist wirklich das Lustigste, was ich am Wochenende gesehen habe. Ich habe es natürlich nicht live bei Bild TV geguckt.
Du guckst ja kein BTV.
Niemand tut das. Einfach niemand tut das. Aber das wurde.
Sorry, ich kann euch gerade nicht so gut hören. Ich muss kurz meine Müller-Erdbeermilch schütteln.
Also es war dann so, es gibt ja diese, gibt ja dann dieses Panel, wo dann so Leute stehen, sich über Politik unterhalten. Und da stand dann halt unter anderem Hans-Ulrich Jörges und Caroline Bosbach und die Moderatorin der Sendung. Und so auf jeden Fall, und Hans-Ulrich Jörges wollte eigentlich erzählen, dass die CDU und der gesamte Bundestag und alle eigentlich irgendwie fürchterlich mit Wolfgang Schäuble umgehen, ungeachtet von dessen Verdiensten. Aber Hans-Ulrich Jörges...
Sollte Schäuble nicht Bundespräsident werden?
Ja, naja, du brauchst es ja jetzt nicht, also ich würde es schon auch...
Ach so, Entschuldigung.
Ne, also ich hätte richtige, das schon noch erzählt.
Möchtest du für den Witz eine richtige Rampe bauen?
Ja, es ist ja kein Witz, es ist halt einfach eine sensationelle Fehlleistung gewesen, weil Hans-Ulrich Jörges sich einfach versprochen hat. Er wollte Wolfgang Schäuble sagen, er sagte aber Wolfgang Bosbach. Und sagte dann, es sei unmöglich, wie dieser Mann aufs Abstellgleis gestellt würde. Und das ist jetzt auch mal fraktionsübergreifend, dass auch die SPD da mal über ihren Schatten springen müsste. Und diesen Mann, dem wir immerhin verdanken, dass Berlin Bundeshauptstadt geworden ist und der den Einheitsvertrag mit der DDR ausgedealt hat, dass der jetzt auch bitte mal Bundespräsident werden müsste. Wolfgang Bosbach. Woraufhin die Moderatorin der Sendung dann rübergab zu Caroline Bosbach und sagte, wenn sie das jetzt hört, sie hat ja eine enge Beziehung zu ihrem Vater und also ob das nicht, und Caroline Bosbach selber auch völlig ergriffen von diesem Vorschlag mit, also wir erinnern uns ja an legendäre Szenen mit Wolfgang Bosbach, als er da an der Prager Botschaft stand und sagte, ich bin gekommen, um ihn mitzuteilen, dass ihre Ausreise, so, und viele große Szenen, Wolfgang Bosbach, aber, der Kanzler der Einheit.
Auch, aber bei Bosbach muss man sagen,
Hand in Hand am Grab.
Ist anders.
Oder?
Ja, so war's.
Wer kennt ihn nicht in diesem gelben Polunder? Aber genau. Ist nicht bei Bosbach? Überleg mal, da wäre bei den Einheitsgesprächen was schiefgelaufen. Da hätte er doch sofort die Talkshow verlassen. Also, das
ist aber auch wirklich.
Sag mal, Leute.
Wolfgang Bosbach hat alleine im letzten Jahr 852 Talkshows besucht und da geht er einmal, ja, vor Jahren bei Maischberger raus und da wird ihm das aber auch gleich wirklich.
In Wirklichkeit ist er bei Maischberger raus, weil er 5 Minuten später zu Plassberg musste. So, das war nämlich die Geschichte.
Folgender Cliffhanger, apropos Talkshow. Warum? Jetzt folgendes. Warum Karl Lauterbach gestern im Doppelpass saß? Das erfahren Sie nach der Musik.
Die heutige Folge wird werbefrei präsentiert von Christian Arnold. Herzliche Grüße nach Dresden. Das ist nämlich der Kollege, der auf Twitter sich ein bisschen beschwert hat. Das hast du jetzt davon.
Ja, das hast du davon. Bist du jetzt zufrieden?
So, und Mittwoch kommen wir vorbei und dann ist auch Pokal nicht mehr. So, jetzt aber richtig, jetzt geht's los hier.
Ich sag's, wie ich ist. Hauptsache Arnold ist zufrieden.
Musik bitte. Herzlich willkommen dann an dieser Stelle zur 12. Ausgabe der Saison 21-22.
Die besonders werbefreie Episode, Klammer auf, wie Sie in den letzten 12 Minuten festgestellt haben, Klammer zu.
Du siehst blendend aus in deinem Tiger of Sweden Rollkragenpullover.
Ein Closed-Rollkragenpullover,
ja. Sehr gut.
Meinst du jetzt, wo ich die Nagelsmann-Jacke nicht mehr anhabe, sehe ich plötzlich wieder richtig geil aus.
Ja,
ne?
Absolut.
Ja. Ich habe gedacht, ich nehme lieber von Nagelsmann die Jacke als die Virenlast. Ne?
Das ist sehr gut. Ja.
Hier ist der Mann. Er kleidet sich wie ein Kid, aber er ist Mike Ryder. Hier ist Mike Nöcker.
Oh Gott. Auf der Buchmesse in Frankfurt,
Marcel Ranitzky. Es ist doch so lustig. Ja. Mach es einfach. Hier ist er, der Marcel Ralf Ranitzky. Hier ist er, Mehmet Scholler-Tour. Hier ist Lukas Vogelsang.
So, was man mit einem verhunzten...
Kaum fällt der Begriff Buchmesse, verlieren sie wirklich alle ihren Verstand. Ja. Toll.
Also ich gehe ja eigentlich lieber zur Leipziger Buchmesse, weil ich mich da ungestraft als Furry verkleiden kann. Ja. Aber Frankfurt war dieses Wochenende auch ganz gut.
Wunderbar.
Aber, apropos...
Zitat Thomas Reis.
Ja. Hauptsächlich wird gerade zitiert und schon flippen alle aus. Ich sag nur, ich bin nicht geimpft.
Ach so, ja. Ach. Richtig, war da was? Ja, Wahnsinn. Ich fand der Irrsinn unserer Tage macht sich ja auch ein bisschen daran fest, dass plötzlich Karl Lauterbach beim Sport 1 Doppelpass ist. Und ich habe ehrlicherweise gedacht, er erzählt uns jetzt, wie Borussia Dortmund den Ausfall von Haaland kompensieren will, wie Augsburg in Zukunft spielen muss und warum der VfL Wolfsburg so schnell Marc van Bommel. Vielleicht hat er Insights, aber dann wollte einfach nur übers Impfen reden.
Und der wollte nicht über Havertz reden.
Aber es wäre doch da toll Havertz gewesen, wenn er so eine direkt in die Kamera gesprochen hätte und Daniel Farke, den Trainer von Norwich City, einfach gesagt hätte, Havertz, da kann ich nur vorwarnen,
also vor Havertz. Also ich habe mehrere Studien gelesen, also der VfL Wolfsburg muss jetzt was die Impfmoral angeht, ist Kimmich jetzt quasi der abkippende Sechser, ne? Ja. Muss man einfach sagen. So, ja, absolut. Ich bin bitter enttäuscht.
Ja.
Wir haben jetzt zwei Arten, damit umzugehen. Mhm. Entweder wie erwachsene Leute oder wie komplett Twitter. Das müssen wir jetzt für uns kurz entscheiden.
Wir können doch mal beide Varianten machen und sie dann gegeneinander stellen.
Ja. Mörder! Das ist jetzt quasi so, der will unsere Oma umbringen. So, das ist das eine. Oder wir reden darüber und versuchen mal, unsere Gefühle ein bisschen zu ordnen.
Versuchen wir es doch mal auf dem journalistischen Weg. Es ist wenige Monate her, da hat Karl-Heinz Rummenigge Folgendes gesagt. Fußballer könnten Impfvorbilder sein.
Ja.
Lässt sich beispielsweise ein Spieler des FC Bayern impfen, wächst das Vertrauen in die Bevölkerung. Das wurde ihm ja damals noch als der Versuch des Vordrängelns ausgelegt.
Verständlich.
Ihr könnt euch erinnern.
Ja.
So, jetzt ist meine umgekehrte Frage, wenn Kimmich jetzt, also Freitag kommt diese Nachricht der Bild-Zeitung, Kimmich nicht geimpft, und dann führt Patrick Wasserzieher auf Sky dieses, wie ich finde, sehr, sehr gute, dezidierte und unaufgeregte Interview.
Genau.
Und Kimmich äußert sich auch unaufgeregt, seriös und total verständlich und nachvollziehbar.
Ja.
So, jetzt ist die Frage, heißt das im Umkehrschluss, dass wegen dieser Aussage von Kimmich, wie es natürlich auf Twitter und in vielen anderen Schlagzeilen natürlich sofort der Reflex war, schwindet jetzt das Vertrauen der Bevölkerung in den Impfstoff, weil Joshua Kimmich nicht geimpft ist? Das ist meine Frage zu dem Thema.
Ja, es gab ja diese Umfrage im Sport 1 Doppelpass. Ist Joshua Kimmich, ist es seine freie Entscheidung oder ist er ein schlechtes Vorbild? Und die Antwort ist natürlich, streng genommen ist er natürlich beides. So, natürlich wünscht man sich, dass ein Fußballer mit der Reichweite von Joshua Kimmich, der mit Sicherheit ein Vorbild für viele ist, auch für viele, die derzeit vielleicht noch Impfvorbehalte haben, natürlich würde man sich wünschen, dass der vorangeht und sagt, ja, auch ich habe mich impfen lassen. Leute, ihr seht, ich bin ein hervorragender Fußballer, meine Leistung ist nicht schlechter geworden, ich habe auch keine Herzmuskelentzündung, also ihr müsst euch keinen Kopf machen. Das ist jetzt aber nun mal nicht so. Sondern er hat, warum auch immer, Vorbehalte, sich impfen zu lassen. Und das ist erst einmal sein gutes Recht. Das ist zwar nach allem, was wir wissen, wissenschaftlich nicht untermauert, diese Vorbehalte, aber es ist halt nun mal so, wie es ist. Und er hat ja auch in dem Gespräch, was ich genauso wie du, Lukas, finde, was Patrick Wasserzieher sehr gut geführt hat, weil halt eben ohne dieses Shaming und ohne Druck und auch nicht mit so einer künstlichen Empörung, wie können sie nur und bla bla bla. Da hat er ja auch gesagt, ja, wenn man das dann auch schnell öffentlicher Druck entstünde und dass man dann gleich in so eine Querdenker-Ecke geschoben wird. Also all die Dinge, die danach dann ja auch direkt passiert sind, nicht von allen, aber von zu vielen. Und das müssen wir jetzt zunächst einmal hinnehmen. Und es ist ja auch nicht so, dass, und das ist ja etwas, was ja, glaube ich, auch in der Rezeption ein bisschen falsch gelaufen ist. Es ist ja nicht so, dass Joshua Kimmich gesagt hat, jetzt passt mal auf, liebe Bild-Zeitung, kommt mal zu mir, ich erzähle euch jetzt mal was übers Impfen, was ich weiß. Sondern es ist ja so, dass im Zuge der Nagelsmann-Erkrankung herauskam, dass 4 oder 5 Bayern-Spieler nicht geimpft sind. Und ich weiß gar nicht, wie das rauskam, dass Kimmich einer von diesen ist, aber er hat ja nicht die Öffentlichkeit gesucht mit seiner Meinung übers Impfen, sondern es kam raus und er wurde darauf angesprochen. Aber noch einmal, so unangenehm das für uns alle ist und so bescheuert wir das finden, das ist seine private Angelegenheit. So, fertig aus.
Ja, auch so, zum Beispiel in Berlin ist ja, das war glaube ich News vor 2 Wochen, in Berlin gibt es wohl auch noch eine Handvoll Spieler bei Hertha, die nicht geimpft sind. Und das war ja die große Schlagzeile dann, Hertha-Spieler müssen ihre Tests jetzt selbst bezahlen.
Ja.
Also weil es eben ein paar Spieler, und so ist das auch, weil auch eine Fußballmannschaft ist ein Querschnitt aus der Gesellschaft, da sind viele Menschen, also hast du prozentual natürlich auch ein paar, die es nicht tun. Also sagen wir mal, du hast 25 Spieler, dann hast du 5, die sich nicht impfen lassen. Das ist dann wahrscheinlich in etwa die Zahl, die du so im Querschnitt hast. Und dann ist natürlich die Frage, wie der Verein damit umgeht. Und Bobic hat sich vor 2 Wochen vor die Kameras gestellt und gesagt, pass auf, wir respektieren das. Das ist deren freie Entscheidung.
Ja.
Aber wir sind dann nicht mehr bereit, in Zukunft die Tests zu bezahlen.
So, okay.
Und das war ja auch etwas, das war ja auch ein Teil der Kritik an Joshua Kimmich, dass man gesagt hat, ja, er ist ja privilegiert als Profisportler und Millionär, dem dann auch noch der Verein die Tests bezahlt und der natürlich problemlos auch sich jeden Tag testen könnte und das halt aus der klassischen Portokasse.
Aber er hat ja an seinem Privileg ja auch keinen Zweifel gelassen. Er hat es ja selber gesagt, dass er privilegiert ist. So.
Ja.
Es gibt ja noch Kritik in der Geschichte, dass er in der letzten Woche, glaube ich, in Großhadern in einer Kinderklinik gewesen ist und dort eben tatsächlich todkranke Kinder besucht hat.
Ja.
Ist dort mit 2 Masken erschienen. Wusste nicht, ist das so, dass 2 Masken...
Ja, also 2 Masken bringen, besser also nach allem, was man weiß, bringen sie mehr als nur eine. Nur, da möchte ich kurz mit meiner,
weiß man
mit,
ja
meiner
auch
Laien, mit meiner Laien, mit meiner Laienmeinung und meiner dünnen Sachkenntnis, ich gehe davon aus, er wird ja getestet worden sein, er wird ja wahrscheinlich sogar PCR getestet worden sein.
Jeden zweiten Tag.
Ja, und vielleicht sogar auch PCR, also ich hoffe es.
Nein, dass PCR.
PCR.
Jeden zweiten Tag
so,
PCR.
So, also insofern, ein nicht getesteter Geimpfter ist ja für solche Kinder mindestens genau ein solches Risiko wie ein PCR-getesteter nicht Geimpfter. Es geht ja am Ende ja nur darum, dass du da hingehst und erwiesenermaßen nicht ansteckend bist. Also wir wissen ja nun, dass Geimpfte ja halt eben auch ansteckend sind. Das erkennst du ja an diesen ganzen Impfdurchbrüchen, die wir halt eben gerade auch haben. Das heißt, der Impfstatus alleine entscheidet ja noch nicht darüber, ob du für diese krebskranken Kinder eine Bedrohung bist oder nicht. So, ich meine, ich gehe eh davon aus, dass egal, ob jetzt geimpft oder ungeimpft, wenn jemand eine solche Palliativstation besucht, dass die da doppelt und dreifach testen. Denn eine noch vulnerablere Gruppe als die kann es ja wohl kaum geben. Aber wenn du ungeimpft bist und PCR getestet, dann bist du, nach allem, was ich zu wissen glaube, zunächst einmal keine gesundheitliche Bedrohung, egal ob du geimpft bist oder nicht. Also ihm das um die Ohren zu hauen, ist natürlich die typische Kurzsichtigkeit und auch letzten Endes ja das mangelnde Wohlwollen seitens der Leute, die solche Vorgänge dann beobachten.
Aber es war auch ein unglaublich, also für Twitter war es ja auch ein unglaublich anstrengendes Wochenende. Da musstest du parallel die Buchmesse boykottieren, ja, und dann auch noch Joshua Kimmich umgrätschen. Also da war viel los.
Wer ungeimpft ist, ist ein Nazi, meine Meinung.
So. Ja, finde ich ja, aber auch. Sagst du das so lustig? Das kannst du auch in richtig unverstellte Stimme machen. Das stimmt.
Kimmich hat ja in diesem sehr guten Interview von Patrick Wasserzieher.
Sag mal, hat Patrick Wasserzieher eigentlich ein sehr gutes Interview am Wochenende?
Ja.
Habt ihr das irgendwo gesehen?
Also ich hatte ihm angeboten, es mit ihm vorzubereiten, hat dann aber mich einfach nur seinen Kaffee umrühren lassen.
Ja.
Er sagt ja, es geht ja überhaupt nicht darum, jemanden anzuklagen, sondern ich will nur verstehen oder wir wollen stellvertretend für unsere Zuschauer das jetzt gerne einfach mal verstehen. Und ich finde eben genauso gut, wie das gefragt wurde, hat dann Kimmich eben ja auch dieses, was Micky gerade dargelegt hat, mit diesem Geimpfte, Nicht-Geimpfte dargelegt. Und 2 Dinge sind mir aber aufgefallen. Dass Joshua Kimmich als Nationalspieler und Mensch, den wir ja auch immer als einen der Typen bezeichnen, die wichtig sind für die Liga, weil der eben zusammen mit Goretzka vor die Kameras tritt, weil der eine klare Haltung hat und so, dass der sofort in diesen Rechtfertigungsdruck gekommen ist. Zitat, trotzdem ist es nicht so, dass ich Corona-Leugner oder Impfgegner bin, was er sofort dazu sagen musste, um das zu relativieren. Und dann fand ich eben auch als Zweites, dass er gesagt hat, er findet die Debatte sehr, sehr anstrengend, dass es sofort immer schwarz und weiß, geimpft, nicht geimpft ist. Und das fand ich auch, das hat sehr gut diese Spaltung auch in der Gesellschaft abgebildet, in diesen 4:30, die dieses Interview lang war.
Ja.
Ein Spalter.
Ja.
Ich fand jedenfalls, ich hatte gerade einen, ich habe dir nur so intensiv zugehört, dass ich meinen Gedanken wieder verloren habe. Achso, ich wollte mich lustig machen natürlich darüber, dass wenn Joshua Kimmich so sanft in Watte eingepackt wird und von einem Journalisten auch gesagt wird, dass man natürlich niemanden anklagen will, das ist natürlich nichts anderes als Bayern-Bonus. Nichts anderes. Bayern-Bonus ist das.
So.
Jeder andere Spieler wäre...
Ganz genau.
So, an die Wand.
Ich wäre damals, als ich noch bei Lauda gespielt habe, wenn ich nicht geimpft gewesen wäre, hätten sie mir nur im Stadion eine Spritze reingedrückt. So, weil man hatte nicht, auf dem Betze hat man keinen Bayern-Bonus. Man hätte uns mit dem Blasrohr, hätten sie mich abgeschossen auf dem Feld. So, hätte ich überhaupt nicht fragen dürfen. Ich bin immer sehr vorsichtig gewesen, was in meinem
Körper hier im Frankfurter Bahnhofsviertel sind übrigens viele Impfgegner, die aber keine Angst vor Spritzen haben.
Ah ja.
Das ist mir gestern aufgefallen.
Ja, ich finde diese dynamischen Prozesse halt immer wahnsinnig witzig, weil das hat ja immer funktioniert, jemanden zu Hunderttausenden abzusauen, woraufhin er dann sagt, vielen Dank für den Hinweis. Ihr habt mich wirklich nochmal nachdenken lassen. Ich werde mich jetzt impfen lassen.
Aber lustig ist auch, sich die mediale Begleitung in der Bild genauer anzuschauen und sie unter die Lupe zu nehmen. Auch so sozusagen seziert nach den einzelnen Tagen, in denen die Nachricht dann hochkam. Denn jetzt, wo der Letzte, die Speerspitze quasi, der letzte Kämpfer gegen die neue DDR nicht mehr bei Bild ist, machen sie es ein bisschen... unterschwellig.
Ach ja?
Ja, und sie bauen ihn aber jetzt schon so ganz langsam auf als denjenigen, der ja wohl noch das Recht haben wird, eine andere Meinung als der Mainstream zu haben. Und so, das ist ganz lustig. Na, Kimmich. Also Kimmich wird jetzt sozusagen der Posterboy der Bild.
Oh Gott.
Aber das stimmt, das habe ich, und das ist so witzig, das ist wie das alte Phänomen, wie man es lesen möchte. Ja. Weil ich habe in der Hand gerade, das könnt ihr nicht sehen, die Bild am Sonntag.
Gestern
im Zug auch die, Mike, da müssen wir aber nochmal gesondert beide drüber reden. Folgendes, und da ist der letzte Satz, und das ist, ich meine, Journalismus, nochmal, Meinung musst du ja eigentlich trennen von der Nachricht. So, und jetzt passiert Folgendes. Sie beschreiben den ganzen Prozess des Interviews. Also ein Interview von Patrick Wasserzieher, das übrigens sehr gut war, mit Joshua Kimmich, was es ja nur gibt, weil sie am Freitag das öffentlich gemacht haben, dass Kimmich nicht geimpft ist.
Das ist richtig.
Und erzählen die ganze Geschichte, zitieren ihn teilweise sogar falsch. Und dann am Ende, letzte zwei Sätze, positiv Doppelpunkt, Kimmich hat sich gestellt. Viel besser wäre es, wenn er sich endlich impfen lässt. So, das ist der letzte Satz eines eigentlich journalistischen Textes, der nur das abbilden sollte, was passiert ist. Und plötzlich wird's noch so, weißt du, Post von Wagner im Kleinstformat. Ja. So im letzten Satz hat Wagner wahrscheinlich noch drüber redigiert, hat gesagt, nee, komm, das geht nicht. Wir können nicht nur einfach abbilden, was ist.
Jetzt soll er sich doch impfen lassen. Die wissen auch nicht, was sie wollen. Ne?
Nein, die wissen. Das ist, glaube ich, einfach Bild am Sonntag sagt das eine, Bild sagt das andere. So bleibt
es. Naja, aber Bild am Sonntag war ja sowieso immer schon eine, ich will jetzt nicht sagen komplett unabhängig vom Rest der Bild, aber es war ja trotzdem immer schon ein etwas anderes Blatt als die eigentliche Bild. Dass da es widersprüchliche Meinungen gibt seitens der Redaktion, das ist nicht ungewöhnlich. Was sie eint, ist, dass sie die Nachricht mit der Meinung verbinden. Das ist,
Darf ich ganz, aber eine Frage habe ich noch, genau wie die sinkt jetzt sozusagen.
Der Bengel soll sich impfen lassen.
Oh, Entschuldigung, bitte. Sinkt das Vertrauen der Bevölkerung in den Impfstoff? Das habt ihr ja schon beantwortet. Und die zweite Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ist jetzt, weil das auch in vielen Medien und in der Berichterstattung am Wochenende so angeklungen ist, verliert jetzt die Initiative, diese Aktion, die er mit Kimmich ins Leben gerufen hat, mit Goretzka zusammen ins Leben gerufen hat, We Kick Corona, verliert die jetzt an Glaubwürdigkeit?
Naja, es ist ja, ich hatte ja schon geschrieben, das ist natürlich irgendwie, wenn ein Fußballprofi sich für eine Aktion namens We Kick Corona stark macht und sich nicht impfen lässt, das ist ja fast so, als würden Profifußballer für Menschenrechte demonstrieren und dann eine WM in Katar spielen. Das ist ja völlig irre. aber für mich ist das erstmal nicht zwingend ein Widerspruch, da diese Aktion ja gegründet wurde im, ich glaube, April oder Mai letzten Jahres, als es in erster Linie darum ging, Abstand halten, Maske tragen, Corona ernst nehmen. All diese Dinge tut Kimmich ja. Er nimmt das ernst. Er hat lediglich Vorbehalte gegen die Impfung. So, Ängste sind ja oft irrational und nur schwer begründbar. Deswegen kann er ja trotzdem sich für diese Aktion stark machen. Wie viel Wirkmacht sie dann noch hat, weil der ein oder andere sagt, naja, er zieht es ja nicht zu 100% durch, das kann man ja nochmal diskutieren. Aber es ist für mich jetzt nicht zwingend ein performativer Widerspruch.
Ein Performativer. Ja,
da sind wir aber wieder bei der Dialektik, ne? Man kann das eine tun, das andere sagen. Und beides kann sowohl schlecht als auch gut oder eine Sache kann gut sein und die andere schlecht. Und dann, wie gesagt, das ist dann für manche die Grätsche im Gehirn, aber das muss man auch aushalten können.
Für manche sowieso. Die Grätsche. Ja. Hast du gehört? Für manche die Grätsche.
Manche die Grätsche.
So, Leute, einmal, also ich möchte aber nochmal rausgehen aus dieser ganzen Kimmich-Sache.
Ja.
Ich ganz spannend fand, eine der letzten Fragen von Wasserzieher, der gesagt hat, aber Herr Kimmich.
Ein sehr gutes Interview geführt, finde ich.
Mit Joshua Kimmich. Aber Herr Kimmich, jetzt Folgendes. Wenn 2G im Stadion kommt und die Fans kommen nur noch rein als genesen oder geimpft, können Sie dann nachvollziehen, dass die Menschen es nicht verstehen können, wenn der Fußballer auf dem Platz aber nicht nach denselben Regeln spielt, wie sie spielen müssen oder wie denen sie folgen müssen im Stadion. Ja. Und da gibt es gerade, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, eine Riesendiskussion in der NBA. Als Kyrie Musterbeispiel. Irving. Kyrie Irving, Point Guard der Brooklyn Nets, sagt ja öffentlich, er lässt sich nicht impfen. So, und jetzt haben wir Folgendes. Es ist so, dass durch den Föderalismus in den USA jede Stadt, jede Kommune kann selbst entscheiden, wie sie mit den Regeln umgeht. In New York, wo die Brooklyn Nets beheimatet sind, gilt bei Hallensport sowohl für Fans als auch für die Spieler eine 2G-Regel. Mhm. Das gilt auch in San Francisco. Also kann Kyrie Irving die 41 Heimspiele seines Vereins und die Auswärtsspiele zum Beispiel bei den Golden State Warriors nicht mitmachen und Training auch nicht. Also ist er im Moment faktisch suspendiert von seinem Verein.
Ja.
Weil er eben nicht diesen 2G-Regeln folgen muss, die für alle gelten, für Fans und die Spieler.
Ja.
Deswegen ist meine Frage, was passiert denn, wenn jetzt 2G kommt? Wie geht man denn dann mit Spielern wie Kimmich um? Wenn sozusagen für Fans was anderes gilt als für die Spieler.
Also es ist natürlich grundsätzlich erstmal sehr, sehr lustig, die Vorstellung, dass Joshua Kimmich ins Santiago Bernabeu zum Spielen kann, aber nicht in den Lidl um die Ecke. So, das ist schon mal irgendwie an sich schon mal, es entbehrt ja nicht einer gewissen Komik. Jetzt würde ich mal als Hobby-Virologe sagen, Basketball ist ja ein Sport, der in der Regel in der Halle ausgeführt wird und nicht auf dem freien Feld, an der frischen Luft, um Kimmich zu zitieren. Nichtsdestotrotz ist das natürlich schwer vermittelbar, wenn du sagst, alle hier im Stadion müssen geimpft sein. Oder genesen und die Leute, die Akteure sind teilweise nicht, das kannst du natürlich, das wäre ja der ganz seltene Fall, dass der Profifußball beziehungsweise die Profifußballer eine Sonderstellung eingeräumt bekommen. Sowas gab es ja noch nie vorher. Ja, es ist halt einfach schwer vermittelbar, aber es gilt halt einfach für die Gäste in einem Stadion etwas anderes als für die handelnden Akteure, die auch so natürlich nochmal eine Sonderbehandlung haben durch die Testintensität oder so. Aber es ist klar, dass es Menschen gibt und ich kann das auch nachvollziehen, die sagen, tut mir leid, aber das hat ja überhaupt gar keine Stringenz und da komme ich gar nicht mehr mit.
Aber es muss ja auch mal erlaubt sein, dass sozusagen die Akteure unten auf dem Platz, die haben doch schon ganz oft einen anderen Status gehabt als die auf den Rängen, die zugeguckt haben. Also im alten Rom beispielsweise ist ja jetzt auch nicht jeder Zuschauer von Löwen zerfleischt worden, weil er mit einem Akteur, der das unten erleben musste, halt komplett im gleichen Raum beziehungsweise im gleichen Stadion gewesen ist.
Ja. Zählt eigentlich, wenn so ein Löwe dir in den Nacken beißt als Vorerkrankung?
Aber wäre das nicht, wenn 2G ins Stadion für die Fans kommt, aber für die Spieler nicht geht, das ist doch dann das extra Worst-Case-Szenario.
Oh mein Gott.
Oder eine Sache übrigens noch, der große Unterschied zwischen Kyrie Irving von den Brooklyn Nets und Joshua Kimmich ist allerdings, dass Kyrie Irving jemand ist, der auf das Spielfeld geht und es mit Weihrauch von bösen Geistern säubert und sagt, er ist sich nicht sicher, ob die Erde rund ist. Also da kommst du natürlich...
Was?
Ist ja, der ist so ein Flat Earther.
Und ach so, das auch
der,
noch?
Der,
okay.
Ja, und deswegen der große Unterschied ist, also weil man die Dinge eben dann doch nicht, oder Apple nicht mit Birnen vergleichen kann oder Basketbälle nicht mit Fußballen, ist nämlich, das ganz wichtig nochmal, in der medialen Betrachtung, Joshua Kimmich kommt halt von woanders, dass der sich dann rechtfertigen muss, dass er kein Querdenker, Impfgegner, Corona-Leugner ist, das ist eigentlich überflüssig meiner Meinung nach, weil man nimmt ihn ja anders wahr. Während Kyrie Irving, der sich in der Rolle des Querdenkers total gefällt, ja eine ganz andere Figur ist. Und sowas wird immer außer Acht gelassen, das wird dann über einen Kamm geschoren Aber Kimmich nochmal kommt ja von woanders, weswegen ich es auch finde, dass man ihm dann in diesem sehr guten Interview mit Patrick Wasserzieher auch zuhören sollte. So das einfach nur nochmal final zum Abschluss zu
machen. Der Bächel soll die Schnauze halten und sich impfen. Oh, entschuldige bitte, da ist auch schon wieder, ganz tief aus dem, Herzen.
Es ist ja übrigens so, dass die meisten, ich habe gelesen, dass viele Menschen sich nicht impfen lassen, einfach aus Trotz, weil sie keinen Bock mehr haben, sich die Scheiße auf Twitter und sonst wo anzuhören. Und
Trotz ist der größte Treiber unserer Gesellschaft. Ich bin mir sicher, dass du alleine über diese 2G-Regelung in Supermärkten es lediglich schaffst, mehr und mehr Leute dazu zu bringen, dass sie sagen, jetzt erst recht nicht. Ich bin mir ganz sicher, dass du da nichts rausholen wirst an zusätzlicher Impfquote, sondern lediglich den Trotz verstärkst, weil Leute, die entweder die objektive oder die subjektive Gängelung immer stärker ablehnen werden, als sich für den Rettenden, und wir sind uns ja nun einig, dass Impfen eine gute Sache ist, als sich dafür zu entscheiden. Ich glaube, dass das der völlig falsche Weg ist. Ich glaube, dass das Gebrüll, dass das Geschrei, dass die Verdammung, das Abkapseln, das Abkanzeln überhaupt nichts bringen wird.
Da hat übrigens auch, ich möchte immer Heiner Lauterbach sagen, da hat übrigens Karl Lauterbach,
ja,
auch wie ich fand, es tatsächlich sehr geschickt gemacht, weil er ihm ja auch angeboten hat, also Kimmich angeboten hat.
Ich fand, er war sehr gut aufzuklären, im Doppelpass.
Mist, du Penner!
Weiß er nicht, was hat er denn?
Nee, ich wollte, ja.
Lukas, was hast du denn? Was ist denn los?
Ich wollte auch an Heiner, natürlich ein Karl Lauterbach, Heiner Lauterbach Gag. Ich habe nur gerade überlegt, in welche Richtung.
Ach so.
Geht, ja.
So.
Entschuldige bitte.
Ich wollte allerdings die Richtung einschlagen, dass ich das gut fand, wie er reagiert hat.
Ja,
und ihm auch Zeit angeboten hat, ihm zu erklären, dass er keine Angst haben muss und so weiter. Das nennt man Aufklärung.
Ja.
Und das ist in der Regel,
genau,
in den vergangenen Jahren, ich möchte sagen in den vergangenen Jahrzehnten, wenn nicht Jahrtausenden,
ja,
in der Menschheit immer der bessere Weg gewesen, Menschen etwas zu klären, für Aufklärung zu sorgen, statt sie anzubrüllen oder sie zu gängeln oder sie zu Impfgegnern, Aluhüten und sonstigen.
Ja, es ist immer besser, wenn du den Leuten auf Augenhöhe begegnest, als von der Kanzel zu predigen.
So, das war mein kleiner Beitrag zu diesem Thema.
Ja.
Ansonsten will ich natürlich, dass er sich jetzt den Arsch erhebt und ab in die Klinik.
Er soll sich impfen lassen.
In Brooklyn hat der ganze Wahnsinn ja einfach dazu geführt, das war noch News heute Morgen, weil ich Kyrie Irving nochmal gegoogelt habe. Gestern haben einfach Anhänger von Kyrie Irving mit dem natürlich auch sehr an Trump angelehnten Kyrie, wieder so ein Slogan, ne? Lasst Kyrie spielen, haben die einfach die Halle gestürmt. Die haben einfach, da haben Leute probiert, die Sicherheitsmaßnahmen durchbrechen.
So, und da wissen wir das doch. Jetzt weiß ich, warum gestern Wasserwerfer vor dem Millerntor gestanden haben.
Patrick Wasserwerfer?
Der hat ja so ein gutes Hintergrund. Der übrigens einen sehr guten Wasserwerfer hatte. Ja, deswegen, ja, weil
guck mal,
aus Rostock die Impfgegner, die waren nämlich
Büffelhelm, der Büffelmann vom Kapitol.
Die waren nämlich nicht im Stadion, weil sie gegen 2G protestiert haben. Deswegen,
ja,
haben sie alle Karten zurückgegeben. Es waren,
ja,
also keine,
top,
oder kaum Rostock-Fans gestern,
okay,
im Stadion.
Ah.
Aber das Stadion musste abgesperrt und geschützt werden mit vielen, vielen Wasserwerfern und Ähnlichem. Ich nehme mal an, auch da hat man versucht, das Stadion oder wollte das Stadion stimmen.
Wie läuft es denn eigentlich bei St. Pauli?
Hier ist Fußball MML, der offizielle FC St. Pauli Podcast.
Jetzt geht die Scheiße wieder los. Das war der Moment, den ich am meisten, ich habe durch diese ganzen Bosbach-Geschichten und alles einfach nur versucht, diesen Moment hinauszuzögern, bis das jetzt wieder kommt.
Ich habe wirklich Mitleidsbekundungen per WhatsApp bekommen. Da haben mir Leute geschrieben, Scheiße, weißt du, wie es gegen Rostock steht? Und dann so, das wird ja sehr, sehr schwierig, den Nöcker morgen wieder einzufangen.
Ja. Ich sag mal so, wer aufsteigen will, muss auch diese Spiele gewinnen. 4:0 gegen Hansa Rostock. Wie soll es gehen? Es geht natürlich gut, aber ihr wollt das alles nicht hören. Insofern guckt doch weiter langweilige Bundesligaspiele, statt dieses selbst, und da muss ich mal dazu sagen, der HSV spielt ganz gut.
Ja.
Der SC Paderborn spielt einen ziemlich guten Fußball. Nürnberg ist gut drauf im Moment gerade. Schalke kommt schwerst in Fahrt.
Ja.
Regensburg spielt guten Fußball. Der FC St. Pauli sowieso. Also es ist wirklich in der zweiten Liga ist wirklich Spektakel.
Ja.
Schreibst du das alles auf gerade?
Ja, in der zweiten Liga ist richtig Spektakel.
Ja.
Man muss auch sagen, dass St. Pauli nur noch 3 Plätze hinter dem FC Augsburg liegt.
Ja, aber ich meine, wir machen uns natürlich lustig, aber wenn es jetzt so kommen sollte, wir haben jetzt den 9. Spieltag in der ersten Liga, nichtsdestotrotz, wenn es am Ende so kommen sollte, dass zum Beispiel Fürth gegen den FC St. Pauli am Ende der Saison ausgetauscht würde, ich könnte damit leben.
Wirklich?
Ja,
das könnte freut damit mich.
Leben.
Das freut mich.
Ja.
Wir haben ja auch schon den
Oder doch Wolfsburg.
Wir haben ja auch schon den 11. Spieltag in der zweiten Liga. Wir sind ja.
Naja. Ja.
Da ist ja schon Winterzeit.
Mike hat übrigens in dem sehr guten MML Daily, ja, heute wieder mit 100% Lena, hat Mike letzte Woche was gesagt, dass uns der MML-Fluch mittlerweile gepflegt am Arsch lecken kann, weil wir sind längst in den Olymp der Experten aufgestiegen. Auch wieder Beweis, und es wurde mir auch schon auf Instagram zugeschickt, ich habe tatsächlich gesagt, Van Bommel wird die erste Trainerentlassung der Saison sein.
Nein, du hast es nicht gesagt. Ich habe das gesagt.
Du hast es gesagt.
Ja.
Pass auf, ich fange nochmal neu an, das schneiden wir. Es hatte mir jemand zugeschickt, habe gesagt, hier, das heißt aber, dann hat derjenige auch diese Probleme, die andere Leute mit euch immer haben. Das schreibt mir mal einer, Mike hat gesagt, dabei hat es Micky gesagt, Micky hat es gesagt, dabei hat es Mike gesagt. Man müsste uns doch mittlerweile unterscheiden können.
Ja, sehen uns ja wirklich zum Verwechseln. Deswegen habe ich mir diese Nagelsmann-Jacke jetzt zukommen lassen, damit man uns endlich mal unterscheiden kann.
Mike, ich krieche zu Kreuze, mea culpa, es tut mir leid. Nochmal, der sehr gute Mike Nöcker.
Ja.
Wir sind ja eh ein Team, wir sind ja eine Stimme. Der sehr gute Mike Nöcker hat gesagt, Marc van Bommel ist die erste Trainerentlassung der Saison. Hey, Applaus.
So, sehr gut. Und wer hat gesagt, dass Wolfsburg absteigt?
Das hast du, glaube ich.
Das habe ich gesagt. Ja. Und das ist nach wie vor noch meine These.
Was mussten wir uns da erniedrigen lassen, bespucken, beschimpfen, nachdem die da viermal am Stück gewonnen haben und Tabellenführer waren? Siehst du, ihr habt keine Ahnung, typisch MML und so. Und jetzt kommt es langsam.
Es kriecht so langsam da rein.
Die MML-Expertise ist ein schleichendes Gift.
Weil du den MML Daily gerade angesprochen hast, ich würde mich freuen, wenn ihr ihn hört. Heute wieder mit 100% Lena. Lena Kassel
liebe Grüße,
die Bundesliga ein bisschen analysiert, hat ein bisschen erzählt, was so ihre Empfindung ist. Sie macht das extrem meinungsstark auch und hat unter anderem auch erzählt, dass diese ersten vier Spiele in Wolfsburg, die blenden halt so. Sie sind aber gegen Fürth gewesen, ich glaube gegen Bochum.
Und gegen Hertha, sagst du.
Gegen Hertha,
Fallobst.
Genau. So, also alles eher gegen Mannschaften, die im Moment nicht
Van Bommel sagte ja noch vor, ich glaube, 4 Wochen oder so im Sportstudio, als er dort als sehr gut im Sattel sitzender Trainer stand, dass sein System langsam greift. Und dass die ersten Spiele, die sie so gewonnen haben, waren eher so Kosmetik. Also er selber sagte das. Er hatte das ja selber auch gesehen als Trainer, dass das eigentlich noch nicht das war, was er spielen lassen will. Aber dass das noch nicht so das gewesen ist, was er sich so vorgestellt hatte. Und ein bisschen ketzerisch möchte man sagen, dass das Van Bommel-System dann erst nach diesen 4 Spieltagen gegriffen hatte.
Du darfst dich selber ansagen. Das ist die kühne These. Die möchte ich jetzt aber nochmal hören.
Jetzt hören Sie, meine lieben Damen und Herren, liebe Fans von Fußball MML, die kühne These mit Michi Beisenherz oder wie der da heißt.
Ja, das System Van Bommel griff erst zum 5. Spieltag.
Es ist ja die Frage.
Ich finde es schade, ich mag den ja. Ich finde den total sympathisch. Ich finde es ein bisschen bedauerlich und offen gestanden auch ein wenig verwunderlich, dass es dann so schnell ging. Ich meine, man sagt jetzt nach 4 Bundesligaspielen, aber es waren insgesamt 8 Pflichtspiele in Folge, die sie, korrigier mich, entweder nicht gewonnen haben oder haben sie sogar alle verloren. Ich glaube, sie haben sogar alle
verloren. 4 haben sie verloren, ne?
Ich glaube, sie haben sogar 8 Pflichtspiele verloren. Das ist natürlich ein bisschen blöd.
11 am Stück?
Gleich sind 20 am Stück.
Ja, 45. Seit 45 Spielen sieglos der VfR Wolfsburg. Ja, aber damit ist doch die einzige funktionierende Bommel in Wolfsburg die an der Pudelmütze von unserem Freund Jörg Schmadtke.
Ich fand Rufe auch so süß. Bommel raus, Bommel raus. Ich dachte immer an das Meerschweinchen von ich heirate.
Und da muss ich sagen, bei Bommel raus, ne? Bei Bommel raus. Denkt an Manscaped. Vorher ordentlich. Also,
aber
ne?
Moment.
Haben wir nicht auch bei der Chefredaktion der Bild so profitiert?
Aber Moment. Die beiden, ich sag's jetzt mal salopp, Ficksocken von Harald Schmidt, hießen die nicht Bimmel und Bommel? Das gute A?
Ja,
Ja, Bommel das war deswegen ja. Bin ich bei Bommel raus, finde ich schwierig. Finde ich wirklich einen es ganz, ganz denn, schwierigen Slogan.
Es sei denn, du warst vorher zurück. Das Schöne ist ja, jetzt wo beim VfL Wolfsburg
ja
ein Trainerplatz frei geworden ist, und in Frankfurt möglicherweise bald ein Trainerplatz frei wird, könnte man ja Dinge, die man vielleicht, die nicht funktioniert haben, ja korrigieren, indem man Glasner einfach zurück zum...
Ja, aber Glasner ist doch mit Schmadtke nicht so gut klargekommen, oder?
Mit Gilavogi überhaupt auch nicht.
Ja.
Ich glaube, Josh Gilavogi hat gesagt, es ist der schlechteste Trainer, den er jemals in seiner Karriere gehabt hat.
Ich glaube aber vom Ansatz her, jetzt in der Tradition von Niko Kovac, würde Van Bommel extrem gut zur Eintracht passen. Mit dieser Art von Fußball, die ihm vorschwebt, ist natürlich die Frage, weil das war mein erster Gedanke auch jetzt bei Van Bommel, hat Schmadtke wieder einen Trainer geholt, den er nicht mochte?
Ja, und den mochte er, ne?
Hat nur stillgehalten, weil es halt am Anfang der Saison gut lief. Weil nochmal, kurzer Rückblick, kurzes Recap. Als Micky gesagt hat, der sehr gute Micky Beisenherz, dass Wolfsburg absteigt, kamen die aus einer Saisonvorbereitung ohne einen einzigen Sieg. Und dann hat ja Van Bommel auch noch den Wechselfehler im Pokal begangen, weswegen Hertha jetzt nach Münster fahren muss. Ja, klassischer Butterfly-Effekt.
Ja.
Also, all das ist ja passiert. Dann haben wir gesagt, die steigen ab. Dann kommen die nach Berlin zur Hertha, sind alle 2,22 Meter größer als die Hertha-Spieler und schlagen die. Und du denkst, guckst auf den Kader, Luca Waldschmidt wird noch gut. Und das haben wir alles analysiert. Wahnsinn, was die für ein Champions-League-Kader haben. Jetzt sind die Tabellenführer. Vielleicht sind sie sogar der einzige ernstzunehmende Konkurrent der Bayern. So, 8 Wochen später, Van Bommel ist weg. War das klassisch nur die Kosmetik, dass Schmadtke an ihm festgehalten hat, weil es am Anfang ganz kurz, ganz gut lief. Und jetzt ist er froh, dass er losgeworden ist? Oder ist das erste Mal eine sehr schwere Entscheidung für Schmadtke, weil er nämlich mit Van Bommel gut konnte, nur mit den Ergebnissen nicht?
Ich glaube, letzteres. Und da stelle ich auch mal ganz ketzerisch die Frage, vielleicht braucht es das. Also vielleicht braucht Schmadtke einen Trainer, mit dem er sich nicht versteht.
Ach, geil. Das ist auch eine Reibung. Micky sagt, das ist die zweite kühne These heute.
Die kühne These mit Mike Nügge.
Jörg Schmadtke braucht einen Trainer, mit dem er sich nicht versteht.
Das war die kühne These.
Weil?
Mit Mike Nügge.
Weil nur durch Reibung entstehen Funken. Verstehst du? Das ist in Wolfsburg, da muss richtig Feuer sein. Ich glaube das auch. Ich glaube, dass
damit es ein elektrisierender Fußball werden
nur
kann.
Nur durch Reibung entsteht Funkel. Und plötzlich sitzt er da auf der Bank.
Das ist aber auch so, das ist ähnlich kacke wie die Kollegen von FUMS haben ja geschrieben, Van Bommel raus in Wolfsburg. Machen wir uns nichts vor, der einzig passende Trainer beim VfL Wolfsburg war nach wie vor Wolfgang Wolf. Und das ist so.
Ich wünschte, ich hätte das nicht gehört.
Ja, aber das ist natürlich, das konntest du dir, erinnerst du dich noch, wie das breit getreten wurde damals, als Wolfgang Wolf in Wolfsburg Trainer war? Wahnsinn, ey. Da konntest du auch, da konnte niemand einen liegen lassen.
So wie Peter Pedersen oder Hans Hansen.
Hans Hansen, ja, naja, sicher, klar.
Ja, aber Wolfgang,
Sven Svensson,
die Kicker-Überschriften, ne? Der Wolf und sein Rudel und so, das ist wirklich hoch und runter. Also. Ja, aber dann mal kurz in die Zukunft geschaut. Glasner wird es ja eher nicht werden, obwohl ich mir vorstellen könnte, wenn das in Frankfurt so weitergeht. Also nochmal, die letzten 3 Wochen zusammengefasst. Mhm. Vollkommen unverdienter Überraschungssieg in München bei den Bayern.
Ja.
Wegen Kevin Trapp und Kostic.
Ja.
Dann verlierst du zu Hause gegen Hertha BSC, was nun wirklich nicht sein musste. Und dann fährst du nach Bochum bei einem eigentlich, entschuldige liebe Bochumer, Abstiegskandidaten und verlierst sang- und klanglos 2-0.
Naja.
So, wie lange ist Glasner dann noch zu halten?
Ja. Naja, also von einem Sieg gegen die Bayern haben sich Durchschnittsmannschaften oft über lange Strecken nicht mehr erholt. Und das gilt wohl dann auch für Frankfurt, weil bis du das dann erstmal wieder aus den Knochen geschüttelt hast, dann brauchst du erstmal 4 Niederlagen am Stück, bis man begreift, ach, wir waren doch nicht so gut. Und in der Situation befinden sie sich jetzt und
davor kann ich nur warnen.
Also da kann ich nur vorwarnen. Also
ich erinnere mich an eine Saison, als der, und jetzt hört auf mit den Augen zu rollen, als der FC St. Pauli gegen den Hamburger Sportverein, ich glaube, zum ersten Mal ein Derby wieder gewann.
Als Asamoah in der ersten
Asamoah
Liga.
Genau, getroffen hat. Und tatsächlich war es ja so, dass danach der FC St. Pauli kein Spiel mehr gewonnen hat und also zu dem Zeitpunkt waren sie, glaube ich, Zehnter oder sowas in der Tabelle und sind dann danach sang- und klanglos abgestiegen. Also wir hoffen nur für Eintracht Frankfurt natürlich, dass dieser Fluch sich jetzt nicht übertragen
hat. Willst du jetzt sagen, dass die absteigen oder was?
Nein, ich hoffe nur, dass sich der Fluch nicht übertragen hat, dass wenn man jetzt gegen die Bayern gewinnt, dass man danach kein Spiel mehr hat.
Ach so.
Weißt du?
Dann kann der
das wäre auch doof.
Er wäre ein bisschen blöd, so ab dem siebten Spieltag einfach
total doof. Also ich weiß, ich wüsste heute schon, wie das endet.
Ich sag's, wie es ist, ne? Also wäre doof. Also wenn man so ab dem siebten Spieltag gar kein Spiel mehr gewinnt, ist für den Ligaerhalt oft abträglich.
Ich muss übrigens eine Sache nachholen.
Ja.
Ihr müsst mich gleich nochmal fragen.
Bungee-Sprung wollte ich sagen.
Ja. Ihr müsst mich gleich nochmal fragen, wie teuer eigentlich Trikots bei Real Madrid sind. Darüber müssen wir gleich nochmal reden.
Also bei Barcelona kostet jetzt wahrscheinlich ein Trikot derzeit 800 Euro, damit sie ihre Schulden so
aber bei Real Madrid, wir sind nicht weit davon entfernt. Ja. Oh, komm, dann hol ich es jetzt raus.
Mach ich sozusagen kurz die statistische Unterfütterung.
Oh, das ist sehr gut.
Ich wollte nur sagen, es war ja Klassiko am Wochenende.
Ja.
Und Alaba hat seinen ersten Klassiko gespielt. Und
schönes
direkt,
Ding auch. Ne?
Direkt entschieden mit einem Tor. Also die liegen ihm da jetzt zu Füßen.
Ja.
Und er hat ja, es gab ja immer mal, ich glaube, es war auch von Uli Hoeneß wieder perfide gestreut, dieses Gerücht, dass er eigentlich lieber zum FC Barcelona wollte. Er hat sich jetzt nochmal bekannt zu Real Madrid und hat gesagt, only Real Madrid.
Wenn man dann jetzt übrigens vor lauter Glück, ne, und weil Alaba ein Tor gemacht hat und vor lauter Glück in den Fanshop, also in den offiziellen Fanshop bei Real Madrid läuft, um sich dann ein beflocktes Trikot mit dem Namen Alaba hinten drauf und der Nummer natürlich und so weiter kaufen zu müssen, muss man heute Stand jetzt 173 Euro berappen.
Wirklich?
173 Euro.
Mir fällt das so schwer, weil ich erliege ja jeder Saison fast, oder zumindest war das in den letzten Jahren so, dieser Verlockung, mir ein Real Madrid-Trikot zu holen und es mit folgendem Namen zu beflocken, weil es ein No-Brainer ist. Lukas Vazquez hat hinten auf dem Trikot Lukas mit C V-Punkt stehen. Und das ist natürlich die allergeilste Beflockung für mich. Aber 173 Euro?
Ja.
Also ich bitte.
Ist natürlich super, wenn du damit durch die Gegend läufst, weil das ja auch jeder weiß. So gerade Lukas Vazquez, weil wenn du durch die Straßen gehst, also alle denken natürlich einfach, was.
Guck mal, der Vazquez,
der seinen eigenen Namen
der Vazquez hat die Zeitlupen vom Vogelsang gelesen. Deswegen macht er das.
Das ist das ja.
Nein, aber Lukas V, solange ich mir dieses Trikot nicht leisten kann, trage ich natürlich gefälschte Louis Vuitton-Klamotten, weil da natürlich meine Initialen drauf sind.
Aber jetzt mal ehrlicherweise, das treibt doch die Leute auch genau dahin, das zu tun, weil ich war mit beiden Kindern da und so Trikot kaufen war dann irgendwie so der erste Impuls, logischerweise, zumal es noch den ein oder anderen Lieblingsspieler gibt, der da bei Real Madrid dann spielt und dann stehst du da und sollst 173 Euro bezahlen und sagst, lass uns mal gucken, ob wir in der Stadt nicht irgendwie.
Ja. So bist du nämlich.
Ja, aber es ist so. Aber umgekehrt wäre es ja so. Umgekehrt wäre es so, wenn es die Hälfte gekostet hätte oder das, was Trikots halt im Moment kosten oder in der Bundesliga irgendwie.
Aber Hertha kostet auch um die 100 Euro.
Aber findest du nicht, dass wenn du da steht 89 Euro dran, ist doch was anderes, als wenn da 173 Euro dran steht.
Also mit Beflockung und allem, aber trotzdem.
Aber bei Real Madrid sind doch Goldfaden oder Goldfäden.
Nee, aber die haben diese Authentic-Trikots, also die angeblich dann auch die Spieler tragen.
Aber die sind halt schmaler und die sind auch schmaler geschnitten.
Haben anderes Material und so weiter. So, und es gibt ja zwei Qualitäten. Es gibt dieses offizielle Replika, hat einen anderen Stoff, ist ein bisschen günstiger und ist das, was so 80, 90 Euro plus Beflockung gekostet. So, und dann gibt's gibt's bei uns auch, die kosten 150 sowas um den Dreh und das sind halt die besonderen atmungsaktiveren Stoffe nochmal für die Profis haben, die damit spielen. Die Frage ist aber nur, bei Real Madrid gibt es einfach nur noch dieses Trikot zu kaufen.
Okay.
Es gibt gar keinen Official Replika.
Also quasi, es gibt keine zweite Klasse mehr im Fanshop.
So, okay.
Es
gibt
ist ja
nur
wie
noch
beim
die
VfL
Klasse.
Bochum am Anfang der Saison, wo sie die Trikots bestellt hatten, die waren alle nur Slimfit wo natürlich jeder normale Kurvenfan sagt, Entschuldigung.
Jeder Jürgen, der da irgendwie mit der Bratwurst steht und sagt, was soll ich mir denn, hör mal, ich hätte gerne jetzt hier im Fanshop, haben sie auch XXXXXL, ne? Ich habe mich ein bisschen gehen lassen über den Sommer. Ne?
Also ich weiß nicht, was ihr habt. Mir steht das ganz gut.
Du siehst ja auch richtig geil aus, Mike.
XXL Lutz.
Aber jetzt muss man ja auch sagen, Mike hat ja auch die Figur wie der junge Norbert Schramm. Das darf man ja auch nicht vergessen. Oh. Nee, aber das ist schon wirklich geisteskrank. Das ist einfach komplett geisteskrank und auch wieder eine Situation, in der man sich wünscht, dass der durchschnittliche Fan sagt, fickt euch, jetzt ist Feierabend, aber es passiert natürlich nicht, weil der ganze Wahnsinn, es ist ja vielleicht auch der einzige Link, den es ja noch so zum zwischen Fan und Spieler gibt, dieses Trikot zu tragen, um dann irgendwie, wenn man selber auf dem Platz steht und spielt, noch so ein bisschen das Gefühl zu haben, man sei jetzt der, wenn man nicht gerade PlayStation spielt. So, und dann willst du natürlich das Trikot haben, das ihm am nächsten ist. Ist halt einfach viel Projektion, aber so ist es halt einfach.
Jeder, der als Kind oder mit Kindern mal im Mittelmeerraum im Urlaub war, kennt ja diese Buden, Marktbuden, wo dann das gefälschte Zeug verkauft wird.
Genau.
Ich hatte eine ganz schöne Begegnung auf Korfu, da lief ich an eben so einer Bude in der Innenstadt lang und dann hing da das niegelnagelneue Manchester United Trikot. Das ist so weiß-bläulich. Ich glaube, das ist das Ausländer.
Weiß-bläulich?
Ja, so weiß und dann so blau.
So Manchester City oder
Nein, Manchester United hat ein Auswärtstrikot, bläulich, was so blau-weiß ist.
Sehr interessant oder für so Manchester United, sich einen Blauton auszusuchen.
Mhm. Ja,
aber gab es in den 90ern auch schon.
Vielleicht beschreibe ich das, könnt ihr nochmal googeln, aber auf jeden Fall ein sehr helles, ins Weiße gehende Trikot. Sieht aber extrem gut aus.
Ja.
Und das gab es dann mit der Beflockung natürlich Ronaldo.
Ja.
Und früher war das so, als ich Kind war, ich weiß noch, mein erstes Dortmund-Trikot war auch so eine Replika. Und da war das damals noch einfach aufgemalt, das Wappen. Also nicht mal erhaben oder sondern einfach nur genau. Es war so ein Stoff, es war einfach nur ein T-Shirt, was bedruckt war letztendlich.
Genau.
So ein Polyester, Stück Polyester, was bedruckt war. Jetzt hast du immerhin das Adidas-Zeichen ist erhaben, sieht original aus und das Wappen auch. Und natürlich sieht man aber allein an der Nichtbeflockung von Ronaldo, weil der Name ist weiterhin einfach nur aufgedruckt, dass das nix sein kann. Und dann bin ich da hingegangen und gesagt, wie viel kostet das? Sagt sie, 18 Euro ist original. Da sag ich das glaube ich nicht. Ich würde es aber trotzdem mitnehmen aus Spaß als Souvenir.
Ja.
Kann ich auch mit Karte zahlen? Sagt sie, nee, mit Karte 22. So ist das nämlich.
Ja, aber sowas habe ich mir damals auch geholt in Spanien irgendwie, als ich da so als Endteenie, Frühtwen, da geurlaubt habe in Lorette de Mar und wie die Linde. Da gab es halt eben genau diese Buden auch. Da habe ich mir dann Manchester United geholt mit Cantona drauf oder so. Oder irgendwie Holland-Trikot mit Bergkamp. Ja, und das waren halt genau die Dinger, die haben dann alle einfach 15 D-Mark gekostet. Beziehungsweise unfassbar viele Pesetas.
Ich weiß noch hier, Dortmund und so, ne, da gab es ja noch Trikots, da stand Kringe drauf.
Cringe, ne? Florian Cringe.
Florian
Cringe. Kringe. Florian Kringe. Herzlichen Glückwunsch, Florian Kringe. Er ist Jugendwort des Jahres geworden.
Herzlichen Glückwunsch.
Aber
natürlich.
Könnt ihr euch noch an dieses sensationelle Kamerun-Trikot erinnern, was an die Basketball-Trikots angelehnt
natürlich,
war? Ohne Ärmel?
Die Ärmellosen. Ja, die
das habe ich mir glaube ich, damals für 15 Euro in Cala Ratjada mit Eto'o-Beflockung geholt. Und das war,
sehr gut.
Da war ich so stolz drauf, weil das hatte auch eine erhabene Wappenbeflockung und sah einfach so geil aus. Das war so ein schönes Trikot. So, auch schon wieder fast 20 Jahre her.
Na, deshalb drohten sie doch sogar nicht spielberechtigt zu sein.
Ja, weil es ja hieß, also sie haben ja gesagt, wir lassen die Ärmel weg.
Keine Tanktops.
Damit es halt nicht, aber damit halt nicht gezogen werden kann.
Damals war doch Winnie Schäfer sogar noch Trainer der Nationalmannschaft Kameruns, als es darum ging, dass sie nicht würden spielen dürfen, weil die halt eben keine Ärmel haben, dass das nicht zulässig sei.
An dieser Stelle sei nochmal erwähnt, Männer in Tanktops sehen wirklich nur gut aus, wenn man dazu auch einen Waschbrettbauch oder die entsprechende Figur.
Muscle-Shirt, wie gesagt, der alte Tipp, Muscle-Shirt, erst die Muskeln, dann das Shirt. Ne?
Oder vor allen Dingen muss das ein sehr schlecht gestochenes Tattoo am Nacken noch rausschauen und platinblond, also ein Weißer, der dann platinblond gefärbt ist. Der
mit so haarigen Tanktop. Oberarmen. Mit so haarigen Oberarmen. Ja, finde ich gut.
Thema, dass man nicht so leicht zu greifen ist im Zweikampf, ist ja die geile Geschichte vom spanischen Nationalspieler Traoré, der bei Wolverhampton Wanderers spielt, der so ein unglaubliches Muskelpaket ist. Ich glaube, also der ist der doppelte Goretzka. Der lässt sich ja von Betreuern vorm Spiel immer einölen, damit er glitschig ist und damit er nicht gegriffen werden kann im Strafraum.
Okay. Das ist ja wie Julian Reichelt, der hat sich auch immer einölen lassen. Also, aber halt,
der war aber auch ohne Einölen glitschig.
Das ist richtig.
Soll ich euch eine Sache noch erzählen?
Dass ja, bitte.
Ich, vielleicht aus dem reichhaltigen Erlebnisschatz meines Lebens.
Oha.
In diesem Fall jetzt bezogen auf die letzten drei Tage. Ich war nämlich tatsächlich auf einer kleinen Fußballtour.
Ja.
Und habe am Freitag den SC Paderborn gegen den Hamburger Sportverein spielen sehen. Mhm. Am Samstag war ich bei Arminia Bielefeld gegen Borussia Dortmund. Mhm. Und gestern natürlich beim FC St. Pauli gegen Hansa Rostock.
Natürlich.
Und es ist nach diesem, das Schöne ist, es wird immer so hart gejubelt, wenn die Zuschauerzahlen bekannt gegeben werden.
Ja.
Weil halt endlich wieder irgendwie über 20.000 Leute in dem Stadion sind.
Ausverkauf!
Ja. Und das war wirklich, also wohltuend. Bei Bielefeld fehlten, glaube ich, noch 2.500 Zuschauer, die nicht drin waren. Was dazu geführt hat, dass die Ultras von Arminia Bielefeld immer noch nicht im Stadion waren, weil alle oder keiner. Das hatte mich ein bisschen, das war geschichtlich etwas enttäuschend, aber ansonsten sowohl in der Bentler Arena in Paderborn als auch beim FC St. Pauli am Millerntor einfach, es tut so gut, wieder Fußball mit Fans zu sehen,
ja,
und wieder Stimmung zu haben und auch einfach irgendwie Support zu haben. Sogar Pyro gab es
gestern. Ich habe dich auch auf der Buchmesse gestern bei meinem Auftritt sofort zitiert, weil du ja gepostet hast, ohne die Fans ist Fußball gar nichts.
Ja.
Und dann so ein Video, ich weiß gar nicht, aus welchem Stadion das war.
Das war Bielefeld.
Das war Bielefeld. Und du hast ja so recht. Es ist einfach, also es ist so schön, wieder in einem zumindest halbvollen Stadion zu sein und diese Akustik zu erleben und die Fans zu erleben.
Ja.
Ich kann das nur bestätigen vom Samstagabend im Olympiastadion.
Ja, es ist ja tatsächlich so. Also wir haben ja nur wirklich lange Zeit gehabt, uns zum Abgleich die Alternative anzusehen und die Fans sind dann doch bedeutend wichtiger, als man das im Allgemeinen zwischenzeitlich angenommen hatte.
Wenn ich Chinese gewesen wäre, hätte ich für den Scheiß auch nicht bezahlt. So. Oh. Da, ne?
Ich wollte von der Stimmung her ist noch eine ganz schöne Überleitung. Ich wollte nämlich noch ein klitzekleines Thema wollte ich mit euch noch besprechen. Mickys persönlicher Liebling Rudi Völler, der sich ja auf Abschiedstournee und Ehrenrunde befindet, der ja aufhört nach der Saison, hat sich ja jetzt doch noch mal ein großes Duell geliefert unter der Woche bis zum Spieltag dann mit Steffen Baumgart vom 1. FC Köln. Steffen Baumgart, der in einem Interview nach der 1:5-Klatsche gegen die Bayern sagte, er kann das nicht verstehen. Ihm kam das Spiel in Leverkusen so vor, als wäre es ein Auswärtsspiel für die Leverkusener gewesen. Er hätte da keine Fans gehört. Wenn der 1. FC Köln nach Leverkusen kommt, dann ist es auch ein Heimspiel für den 1. FC Köln. Woraufhin Rudi Völler ja dann meinte, naja, er ist ja gerade noch so in der Anbahnungs- und Einschmeichelphase mit den Fans, da muss er sowas machen.
Ja.
Und dann sagte, und dann endete das, indem Baumgart antwortete, naja, der beste Leverkusen ist ja auch nur ein Kölner Junge. Und das fand ich wunderbar, den beiden da so in diesem Duell auf Distanz einfach mal zuzuhören. Und am Ende ging es dann natürlich unentschieden aus, so wie auch das Spiel. Aber das fand ich so interessant, weil man nochmal gemerkt hat, wie viel Feuer noch in Rudi Völler steckt, ne?
Ja, total. Das macht ja auch Spaß, wenn Völler ab und zu mal nochmal so einen.
Und dann macht es ehrlicherweise
weil
Spaß.
Weil er ja emotional ist halt. So emotional, sicherlich.
Ja, aber so ist es halt auch lustig und mit Augenzwinkern und da ist ein intelligenter Spruch dabei.
Genau.
Und die Replik ist wiederum irgendwie sehr intelligent.
Genau.
Sowas macht ja Spaß, dieses sich einfach nur irgendwie anblöken, wie das irgendwie einst die Bayern und die Dortmunder getan haben. Das ist
so schöne Spitzen, die ja auch aus dem Herzen des Fußballs rauskommen und das Wesen des Fußballs ja auch so nochmal nach außen stülpen.
Ja.
Aber es ist doch auch schön, also dadurch, dass der 1. FC Köln ja in gewisser Weise wiederbelebt wurde von dem Trainer Steffen Baumgart und ja Leverkusen auch wieder eine ganz gute Rolle spielt, hast du natürlich eine schöne Rivalität am Rhein, die dann auch noch mit viel Enthusiasmus und sehr gutem Fußball unterfüttert ist. Also wenn jetzt das Spiel langweilig gewesen wäre, also wenn das ganze Geplänkel vorher besser gewesen wäre als das Spiel, aber mitnichten. Es war ja wirklich dann auch noch ein fantastisches Derby, Leverkusen gegen Köln. Wirtz hat gezeigt, warum er im Moment einer der besten Spieler der Bundesliga ist. Schick hat sein 8. Tor gemacht. Bellarabi hat mal wieder getroffen. Und dann kommt hinten raus der wachgeküsste Modest. und ja. macht noch seine zwei Buden. Und das war übrigens eine geile Szene. Auch wieder so typisch Steffen Baumgart. Modest macht das 1-2 und Baumgart will ihn eigentlich auswechseln. Und dann zeigt er ihm an, mit dem, so eine Art, wie mit dem Peace, also das Victory-Zeichen, was bedeutet, ich mache noch das zweite. Und dann sagt Baumgart danach, ja, denn, wenn er das so gut voraussagen kann, dann habe ich ihn natürlich draufgelassen und dann macht er das zweite. Und wenn du dieses Vertrauen hast zwischen Stürmer und Trainer, dann passiert, nur so passiert es dann auch.
Großes Lob übrigens nochmal an apropos Fans. VfL Bochum, ich weiß nicht, wie es euch ging, die Stimmung kam doch bis ins Wohnzimmer, oder?
Ja, Wahnsinn. Ich meine, wir waren ja unlängst noch dort und haben ja schon live erleben dürfen, was für eine geile Stimmung da ist. Lediglich die Hertha hat es ein bisschen kaputt gemacht, muss man sagen. Dadurch, dass sie erst keinen Fußball gespielt haben und dann aber auch noch gewonnen haben. Hoch.
Schweine.
Ist schon geil. Also es ist wirklich, wirklich geil und mustergültig dafür, was es bedeutet, im Stadion zu sein und wie schön das ist.
Absolut. Wie schön das übrigens sein könnte, übrigens.
Ich geboren bin.
Ich hätte mich sonst sehr vermisst.
Genau, wie schön, dass ich geboren bin. Ich hätte mich sonst.
Ja. Grüße übrigens nochmal an all die netten Fans im Stadion, die entweder durch Augenzwinkern zuwinken oder kurz ansprechen, wieder Kontakt zu einem aufnehmen. Auch das ist ja schön beim Fußball. Man darf wieder mit anderen Menschen reden, die man vorher gar nicht gekannt hat.
Das ist wahr.
Insofern schöne Grüße.
Ja, du hast natürlich durch deinen 15 MML-Hoodie hast du natürlich auch dezent ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, dass du ein Teil dieses Fußball-Podcasts bist. Aber das können ja demnächst noch sehr, sehr viele andere Menschen machen. Die können ja, also sie können entweder sich als Teil dieser wunderbaren MML-Familie outen. Oder man kann halt einfach auch nur einen geilen Hoodie tragen, der einen Slogan auf der Brust prangen hat, der jetzt nicht so peinlich ist, dass man sagt, ach, vor ein paar Jahren war das mit Männer sind Schweine, Frauen aber auch witzig und jetzt weiß ich nicht, wohin mit dem Ding und immer nur Umzüge machen und streichen kann ich auch nicht.
Das wird der Claim, ich schreibe ja den Text noch für den Shop, Männer sind Schweine, aber 15 MML. Das ist
schon wieder gut.
Das ist der Claim. Danke dir. Ich wusste nicht, wie ich anfangen soll. Ja, jetzt habe ich was. Ich danke dir sehr, Micky.
Sehr gerne. Sehr gerne.
Also, merkt euch das. Männer sind Schweine, aber 15 MML.
Es sind fantastische Farben dabei, muss man sagen. Ich im Moment trage ein Schwarz mit Rot, also schwarzer Hoodie in roter Aufschrift. Ich habe dich aber auch letzte Woche
hellblau
gesehen.
Hellblau mit
extrem,
Rot.
Den finde ich
extrem sehr geil. Der sehr geschätzte Donny O'Sullivan schrieb direkt, und der ist eigentlich für solche Marketing-Sachen jetzt vergleichsweise unempfänglich, schrieb, geiler Pulli, den möchte ich sofort haben.
Ja.
Und was ich beim Tragen des Hoodies auch festgestellt habe, und das ist ja dieser Tage nicht so ganz unwichtig, er fühlt sich auch wirklich sehr, sehr gut an. Er ist von innen angenehm, flauschig, gute Qualität. Mhm. Das merkt man ja, wenn man mal so ein Kackding in der Hand hatte.
Ja.
Dann weißt du ja, wie sich so ein Hoodie nicht anfühlen sollte, weil man schon keinen Bock hat, den zu tragen. Man weiß, man friert sofort, sobald man das Ding anhat. Also ich bin vielleicht ein bisschen befangen, muss ich ehrlicherweise sagen, weil wir die Dinger vertreiben, aber sie sind sehr, sehr gut.
Sehr, sehr gut. Mindestens so gut wie das Interview von Patrick Wasserzieher mit Joshua Kimmich.
Von Bundespräsident Bosbach empfohlen. Der 15 MML-Hoodie.
So, also den gibt's auf jeden Fall ab. Du musst mir mal sagen, ab heute? Nein.
Ab heute.
Also da kann ich nur wirklich, zu raten. Also das ist ganz
Du kannst ja nochmal die Jungs im Kabuff da streng anschauen. Wenn die nicken, dann gibt es das ab heute. Wenn sie den Kopf schütteln, gibt es wahrscheinlich ab morgen.
Wenn sie panisch
Ab heute ist das ja eine Weltsensation, eine Premiere, eine Weltpremiere, empfohlen von Bundespräsident Bosbach.
Das ist richtig.
Und
der Kanzler der Einheit.
Und Kanzler Kimmich. Ich sag's ja nur, ne? Also in wenigen Jahren.
Ja.
So.
Der Abkanzler Kimmich. Ja.
Ich sag mal so, hätte Julian Reichelt in der Redaktion so ein 15 MML Hoodie getragen, dann hätte er seine Scheidungspapiere nicht fälschen müssen.
Das ist absolut. Das sind ja mal das Problem bei Reichelt war ja weniger die Kleidung, die er angezogen hat.
Ach so, das stimmt.
Also richtig.
Ah, möglicherweise er fühlt sich wirklich schön an.
Ja, ist wirklich sehr schön.
Also fußballmml.de, dort bei uns im Shop, heute als Drop im Grunde genommen von euch, den Fans, mitkreiert, weil ihr so abgegangen seid auf 15 MML.
Ja, ja. Und wenn sie
15 MML!
Und wenn Sie sich amüsieren wollen, lassen Sie von Lukas Vogelsang mitteilen, wo er heute mit der Autoren-Nationalmannschaft spielt, mit ein paar rot-braunen Budapestern mit Multinocken drunter. Ja. Das ist sicherlich, das ist wirklich, das möchte ich auch noch sehen.
Sehr schön.
Ja, in einem Zweireiher und Budapester mit, naja, komm.
Mit Leder hat ja auch alles angefangen im Fußball.
Das ist das ja.
Ja, Schraubstollen sind ja erst viel später gekommen.
Eben.
Ist ja auch so. Also wollen wir noch kurz sagen, ab heute bis Sonntag 24 Uhr im Shop. Den Preis, Mike, hast du auch unterschlagen?
Den Preis habe ich unterschlagen, ja.
173 Euro, das Authentic-Modell.
Genau, der kostet 173,90 Euro. Und wir wären natürlich nicht MML. Und in diesem Fall, lieber Micky?
Ja.
15 MML!
Wenn wir auch, warte, die Kids, ja, die Kids nennen es Easter Egg. Wenn wir nicht auch eine kleine Überraschung versteckt hätten bei uns auf der Seite. Wer sie findet, kann sich freuen und schmunzeln. Ja, und allen anderen wünsche ich damit viel, viel Spaß.
Seit Mike Nöckers Manscaped-Reklame wäre ich mit Begriffen wie Osterei und versteckt und so wäre ich verdammt vorsichtig. Ich sag's nur, ne?
Alter, Bommel raus ist auch so geil.
Bommel raus. Lulle, Bommel raus. Nöcker hat die Eier versteckt.
Kann man das eigentlich auch, Bommel raus auch mit der Stimme von...
Bommel raus ist
von
wirklich...
Von Grönemeyer also, singen.
Warte kurz. Bommel raus. Ja. Tief in Wolfsburg.
Ja. Ja, es geht. Ich musste kurz, brauchte einen kurzen Moment, hast du ja gemerkt. Du bist keine Schönheit. Ja.
So.
Bommel.
Jetzt haben wir es auf jeden Fall so langsam. Haben wir alles drin jetzt eigentlich?
Ja.
Hast du schon klären können, ob ich jetzt in Wolfsburg lese oder nicht?
Ach so, hier, 10. und 11. November, die Volkswagen Tailgate Tour ist übrigens der einzige Podcast für lange, lange Zeit, in dem keine Werbung stattfinden wird. Das nur mal an dieser Stelle.
Ja.
Die Volkswagen Tailgate Tour am 10. und 11. November in Wolfsburg, selbstverständlich. Am Abend vorher liest Lukas Vogelsang aus seinem Buch Zeitlupen. Mhm. Und am 11. freut sich Micky jetzt schon
ein Loch. Heiß.
Ja, sind wir dann zusammen vor dem Spiel Deutschland gegen Liechtenstein verabschieden, Jogi Löw zusammen beispielsweise.
Jogi Löw.
Es ist like aber auch so treffend, dass dieser Bundestrainer, dass Jogi Löw am 11.11. verabschiedet wird. Dieser Karnevalskasper, der ist der am 11.11. Das finde ich
mal, wie
so.
Sprichst du denn über den Weltmeistertrainer?
Über den Weltmeistertrainer Bosbach.
Ja.
Ja, sehr schön.
Sehr gut. Ja,
mein Gott.
Es ist wunderbar. Also das 10. freue ich mich sehr drauf und darf auch noch sagen, am 18.11. lese ich dann in Essen Zeche Zollverein Rückkehr ins Ruhrgebiet.
Alles andere folgt uns einfach auf Twitter, auf Instagram. Dort werden wir alles bekannt geben und jetzt nichts wie ab zum Drop und ab zu fußballmml.de.
Dafür ziehe ich sogar die Nagelsmann-Jacke wieder aus.
Kauft diese Hoodies. Sie sind schön. Sie sind sehr, sehr schön.
Yeah. irgendwie wollen wir heute noch, also meist sind wir ja dann froh, wenn wir raus dürfen.
Nee, ich hau jetzt ab, ich renne jetzt los.
Ist so ein bisschen gestern wie beim FC St. Pauli.
Jetzt geht das wieder los.
Die Mannschaft wollte nicht aus dem Stadion, es war wirklich so, die Mannschaft ist zwei Runden gelaufen.
Ja, wenn es so läuft, ne? Ja.
Und die Fans waren auch irgendwie, es waren bestimmt noch 6.000-7.000 Leute im Stadion, als die Mannschaft schon 20 Minuten raus war.
Ja, guck.
So ein bisschen ist dieser Podcast gerade auch. Der offizielle FC St. Pauli-Podcast.
Anders als bei Manchester United am Wochenende im Theater der Träume im Old Trafford, da war ab der 60. Minute waren nur noch 7.000 Leute da. Ich habe das Spiel geschaut und da stand es einfach 5-0 für Liverpool. Und dann hast du wirklich so eine Totale von oben, so ein Drohnenbild gesehen und es liefen einfach tausende Menschen aus dem Stadion raus. Ein Exodus, also wirklich Wahnsinn. Zu tausenden haben die dieses Stadion verlassen, weil es einfach in der 60. Minute im Derby gegen Liverpool 0-5 stand. So.
Wie gut das übrigens gerade noch, nicht eine Breaking News, aber zumindest eine erste Spekulation über den Nachfolger von Van Bommel in Wolfsburg gekommen ist. Okay. Hätten wir aber auch in diesem Podcast selber drauf kommen können. Also dieses Gerücht hätten wir einfach selber schon streuen können. Edin Terzic.
Ah.
Natürlich wird sofort über Edin Terzic.
Aber der ist jetzt auch the usual suspect, ne? Der ist der Kaiser Sosse
von der überall, Bundesliga. Überall, wo ein Trainer gerade zur Verfügung gestellt wird, beziehungsweise ein Platz zur Verfügung gestellt wird.
Absolut.
Ab sofort jetzt immer Edin Terzic mit dabei. Habe ich übrigens gesehen am Samstag im Stadion. Ein schöner Mann.
Ein schöner Mann.
So, jetzt aber.
So, jetzt ist Schluss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.